Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Skoda. Simply clever.
Willkommen in der letzten Sendung vom Jahr 2022, heute mit diesen Namen. Boris Becker. Nach seiner Haftstrafe gibt der ehemalige Tennisspieler im Privatsender Sat.1 ein 3-stündiges Interview und garniert dafür eine 500.000. Kylian Mbappé, der französische Superstar, ist der tragische Held von der WM 2022. Und Lukas Hässig, der Wirtschaftsjournalist und sein Portal Inside Paradeplatz, sind mit einer Monsterklage von der Credit Suisse konfrontiert. Da stimmt man ja schon ein bisschen, dass die Credit Suisse, die grosse Firma, die grosse Bank, die wahnsinnig viele Probleme hat, Zeit hat, ein kleines Finanzportal dermassen zu verklagen.
Also ich begreife es auch nicht. Ich sehe auch nicht ganz die Strategie. Klar, kann ja in die Hose gehen und hinten rausgehen. Also dann wäre ja Blamage nachher sehr, sehr gross für Credit Suisse. Zumal ja der ganze Prozess sehr viel Geld kostet. Also die Anwälte, die sind ja nicht gerade auf dem Pfarrersieben-Obdachlosen-Niveau, wo die Franken und Geld verlangen. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Also ich begriff auch nicht ganz, aber irgendwie zeigt es einfach auch die Nervosität, die Credit Suisse hat. Es zweigt die, wo mich erstaunt, warum das nur auf Inside Paradeplatz geht.
Es geht Financial Times hat sehr kritisch geschrieben.
Ja, der hat noch kritischer geschrieben natürlich, oder? Aber dort ist es viel schwieriger. Da musst du auch wieder in London und irgendwie prozessieren. Höchstwahrscheinlich haben sie gedacht, ja gut, jetzt machen wir den einfach mal mundtot.
Und CS tut sich immer auch wieder ein bisschen positionieren als internationale Bank. Es ist ein bisschen weniger geworden. Man weiss, der Schweizer Wert wieder ein bisschen zu schätzen. Aber eine Zeit lang hat man da wirklich gesagt, die Schweiz ist eigentlich im Grunde noch die Hülle, wo wir ein bisschen dastehen. Aber eigentlich sind wir eine internationale Bank. Und nachher geht man eigentlich gegen ein lokales Portal, wird ja wirklich vor allem am Paradeplatz gelesen, ist natürlich auch ein bisschen nebenbar ein Wirtschaftsskandal, den tatsächlich Lukas Hässig hat aufgedeckt, ist ja auch Unterhaltung. Also da merkt man doch irgendwo durch, wie verletzlich da die Spitzen ist, dass man jetzt da wirklich durchdreht. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, 300'000 Franken ist natürlich eine Summe, oder, wo der andere natürlich nachher nichts machen kann. Das ist einfach sehr, sehr viel Geld, oder, zum einen.
Für die Bank nicht.
Ja, für die Bank natürlich. Ja,
für eine Einzelunternehmung natürlich unter Umständen existenzbedrohend.
Existenziell, oder? Also ich begreife es auch nicht ganz. Also man will den eigentlich mundtot machen. Man gibt ihm natürlich dann auch plötzlich eine Beachtung, die er vielleicht gar nicht mehr so gehabt hat. Der Hässig hat grosse Fälle rausgeholt. Vincent war natürlich sein Paradestück gewesen. Dann hat er die ganze Tiam-Affäre, da war er auch führend gewesen. Aber das war ja alles in einer anderen Ära gewesen. Warum gerade jetzt, begreift man schon nicht ganz. Und das zeigt gleich eine grosse Nervosität, die bei der Credit Suisse ist. Es wird überhaupt sehr viel geklagt. Also, man darf nicht vergessen, der Hässig hat noch andere Klagen gegen sich. Der Ringier Verlag hat gegen ihn geklagt. Was ich auch nicht ganz begreife. Ich finde, Medienhäuser sollten nicht aufeinander mit diesen Mitteln losgehen. Aber es zeigt, dass also der Hässig einen Journalismus macht, der die Leute wirklich stört und auch angreift.
Und natürlich viel auf Insiderwissen kann zugreifen. Also, da kommen natürlich schon intern aus raus, offensichtlich, wo zum Teil wehtun. Was man muss zugeben, es ist sehr zugespitzt. Es geht immer sehr an Grenzen. Es ist im Staccato-Stil, einfach zum Lesen, süffig formuliert das Ganze und natürlich brutale Finanzboulevard. Also das ist schon so, man kann sich schon verletzt fühlen, wenn man da in den Fokus von Lukas Hässig kommt. Aber dass man den nachher nicht begreift, dass natürlich jetzt der Fokus viel grösser ist, weil alle Zeitungen heilig über den Fall geschrieben in der Schweiz. Also alle haben das irgendwo aufgenommen, haben eine Geschichte darüber gemacht und durch das ist die Klage, die Monsterklage, wie der Lukas Hässig sagt, natürlich erst überhaupt breit geschlagen worden. Also man tut sich ja selber als CS wieder in den Fokus und dann ist ja ganz klar, David gegen Goliath, man ist immer auf der Seite von David.
Ja, also ich begreife es wirklich nicht ganz, oder? Zumal ja auch das Risiko ist, dass eben der Schuss hinten rausgeht. Es hätte den Fall gegeben, ich meine, CS hat vor 20 Jahren schon mal verloren gehabt, einen grossen Prozess. Es ist dort um die Insider-Geschäft gegangen, in Zusammenhang mit der Swissair-Aktie. Da haben sie dann verloren, oder? Und ein kleiner Anwalt hat sich gegen CS durchsetzen können. Wie gesagt, ganz in einer anderen Epoche gewesen. Aber es zeigt immer, dass vielleicht auch Grosskonzerne gar nicht das Mediengeschäft kennen. Oder? Die nehmen vielleicht auch die Berichterstattung auch ein bisschen zu ernst. Wie war heute auf Inside steht, in der Regel interessiert am Morgen niemand mehr. Und es hat natürlich andere Medien gegeben. Also wer ganz scharf gegen CS geschossen hat, ist die NZZ. Da vergisst man immer ein bisschen. Bilanz ist das ein Dauerthema. Auf die geht man dann schlussendlich gleich wieder nicht los, weil man auch personell irgendwie verquickt ist. Oder?
Und die Leute
auch
kennen. Es ist ein bisschen schwieriger gegen eine Financial Times oder gegen NZZ zu klagen als gegen eine Inselfirma.
Natürlich. Und es sind auch wieder die gleichen Personen. Oder? Der Hessig ist natürlich vielleicht für CS schon als Opfer prädestiniert. Aber ich glaube, der Entscheid ist falsch. Man hätte auch einen anderen Weg gefunden, vielleicht auch über den Friedensrichter oder wenn man mal sich angenähert hätte. Aber diese Summe von 300'000 Franken ist sehr, sehr hoch. Und wenn es am Schluss nur 200'000 gibt, dann heisst das natürlich schon, CS ist nicht durchgekommen und hat halb verloren. Oder? Also von dem her kann ich die Strategie hinter dem nicht ganz erblicken.
Und er übernimmt es natürlich eine völlig neue Dimension, weil es geht ja auch, die Klage richtet sich gegen Kommentare auf dem Portal. Und das ist natürlich wegweisend für alle Newsportale, die da Kommentare Funktionen freigeschaltet haben, die müssen sich jetzt Gedanken machen, können wir das noch so einfach laufen, locker moderiert, oder müssen wir da wirklich ganz streng sein? Wenn du schon das Newsportal persönlich.com, wir haben dort massiv weniger Kommentarstimmen, weil dir das wirklich moderiert. Ja, und man kann nicht anonym irgendetwas hinschreiben. Die kontrollieren, was schreibt der Mensch, und nachher wird es freigeschaltet. Das ist natürlich die Hemmschwelle viel grösser. Wenn jetzt die Klage sollte durchkommen, aufgrund von diesen Kommentaren, wo ja Ringier auch in richtig gegangen ist, dann heisst doch das für alle Newsportale, es wird schwieriger mit dieser Kommentarfunktion, wo natürlich, ich gebe zu, dort kommt das Schlechte vom Menschen raus und das sind häufig auch Leute, die dort kommentieren, die wahrscheinlich im Leben grundsätzlich einen schweren Stand haben und dort ihre Frust rauslassen. Aber das ist ja nimmt die Dimension an, wo man sich dann überlegen muss, können wir die attraktive, für das Portal attraktive Funktion noch laufen?
Ja, es gibt einen Entscheid, der wegweisend ist, der heisst, dass der Kommentar im Prinzip die gleiche Bedeutung hat wie der Text oben dran. Also das ist jetzt schon, oder? Und eigentlich musst du dir als Newsportal dieser Verantwortung bewusst sein. Wenn in den Kommentaren unten ein Schlötterling gegen dich ist, dann bin ich eigentlich als Verleger oder als Herausgeber von dem Portal für das verantwortlich. Und das weiss der Lukas Hessig auch. Das Problem beim Lukas Hessig ist natürlich, dass er eine One-Man-Show ist und alle gar nicht die Kommentare kann bearbeiten, oder? Jetzt kann man ja sagen, das ist dem sein Problem, oder? Aber dort ist er eben verletzbar. Und obwohl juristisch ein Recht sogar bei der anderen Seite ist, er darf nicht alles abdrucken und publizieren, glaube ich, ist es falsch, juristisch mit dem Donnergehall auf ihn losgehen. Weil schlussendlich ist da eine One-Man-Show. Und es ist auch falsch, man gibt ihm dann plötzlich auch eine Beachtung, obwohl ich ihn ja sehr schätze und das Portal eigentlich sehr schon innovativ finde, eine Beachtung, die er in dem Sinn gar nicht hat. Oder? Und da hat Alex CS ist da irgendwo durch falsch beraten gewesen. Zumal eben so ein juristischer Krieg auch sehr, sehr teuer ist.
Und zumal du natürlich auch CS ganz andere Hausaufgaben zum Lösen hast im Moment.
Ja, und
nimm jetzt nicht an, dass der Aktienkurs so zusammenbricht, wie er zusammengebrochen ist, wegen ein paar Artikeln und ein paar süffigen Kommentaren dort von irgendwelchen Leuten.
Ja klar. Und er hat natürlich schon einen Wunderpunkt drauf. Eben, er hat, wie Sie vorhin gesagt haben, Vincent, die Tiam-Affäre, dann das Millionensalär dort mal von einem der CEOs von der Basler Chemie, der Vassella ist da gewesen, da hat er alles aufgedeckt und das ist auch richtig gewesen, oder? Und jetzt gerade der Fall Vincent, da ist er allein in der Wüste gestanden. Da hat alle anderen gesagt, komische Geschichte, der Vincent ist ein Superstar, da ist der Hessig durchgekommen. Also so falsch liegt er nicht daneben. Aber es gibt natürlich schon Sachen, wo er überspitzt ist, ein bisschen pointiert. Vielleicht auch
an der Grenze, sagt er auch selber.
Selber an der Grenze ist. Aber dass man dann gerade wirklich mit dieser vollen, massiven Munition kommt, das glaube ich. Ist falsch.
Wird auf jeden Fall im nächsten Jahr noch ein Stoff bieten, der Fall CS gegen Lukas Hessig und Inside Paradeplatz. Kylian Mbappé, der französische Superstar, könnte man schon sagen, ist der tragische Held von der WM 2022 in Katar, ist Torschützenkönig geworden, hat am meisten Goal geschossen während der ganzen WM, hat im Final hat er 3 Goal geschossen, alle 3 Goal von den Franzosen, plus so sein Penalty auch noch versenkt im Penalty-Schiessen, hat eigentlich alles richtig gemacht. Und trotzdem, der Pokal ist Argentinien gegangen. Er ist natürlich auch nicht so die sympathische Figur wie vielleicht ein Messi, wo man viel mehr das Gefühl hatte, dem mögen wir es jetzt gönnen, als einem Kylian Mbappé.
Ja, also wenn man jetzt sagt, wenn ich den Messi sehe, denke ich immer an dich. Also wir sind,
nein, wir sind gleich gross, aber das ist ja schon alles. Bankkonto ist nicht gleich.
Ja, genau.
Herkunft ist nicht gleich.
Ja, klar,
und Fußball ist ins Geschick, würde ich mal sagen, ist nicht gleich.
Sie haben einen ähnlichen Sympathiewert, oder? Also, ich meine das sogar als Kompliment. Oder?
Danke.
Und ich habe jetzt keinen tragischen Held gefunden. Auf eine Art habe ich eben gleich auch einen Held gefunden. Er hat 4 Goal geschossen, ist ja schon Weltmeister gewesen. Ich meine, das Finale war jetzt so gewaltig gewesen. Wenn jetzt das ein Hollywood-Regisseur gemacht hätte, hätte jeder gesagt, das ist Kitsch, oder? Am Schluss hat es ja gleich noch, alle haben gehofft, dass der Messi gleich noch seine Karriere irgendwo durch vollenden, oder? Und von dem her hat es ein Happy End gegeben. Und wenn man jetzt so vorstellt, dass die beiden im gleichen Club spielen, wo man eine Katari gehört, habe ich das irgendwie grossartig gefunden. Es gibt wirklich im Leben noch Märchen und das Finale ist ein Märchen gewesen. Obwohl ich eigentlich, wir sind Franzosen viel näher als die Argentinier, aber alle haben doch
alle haben das denen mal gegönnt.
Alle haben denen das mal gegönnt. Und in den letzten Sekunden, es hat nicht einmal einen gegeben, wo man gesagt hat, das ist jetzt der absolut schuldig, der den Penalty verschossen hat. Man leidet ja immer mit dem. Es sind 2 verschossen. Und irgendwie hat sich dann alles egalisiert. Nein, von dem her, tragisch finde ich ein grosses Wort, so vierteltragisch würde ich sagen.
Vierteltragisch, Kylian Mbappé, sehr enttäuscht natürlich nach dem Schlusspfiff und da war eine bemerkenswerte Szene gewesen, sogar mehrere bemerkenswerte Szenen. Der Emmanuel Macron, der Staatspräsident von Frankreich, plötzlich steht er auf dem Platz und probiert wirklich schon fast stalking-mässig den Kylian Mbappé zu trösten. Und der will eigentlich gar nicht, der schaut ihm gar nicht in die Augen, der geht immer wieder weg. Aber der Macron geht nicht auf und umarmt und redet auf ihn ein und der mag doch gar nicht zulassen und hat auch nicht so Interesse, wirkt so am französischen Staatschef in so einem Moment. Hat da Politik das Gespür verloren oder ist so ein bisschen das perfekte Bild, das man dann für Propagandazwecke benutzen kann, ist das so wichtig, dass man da das Gespür nicht mehr hat, dass man jetzt dort fehl am Platz ist.
Ja, es hat schon angefangen, oder? Wo die Medaille, alle haben sich dann auf den Mantel von Messi konzentriert. Ich habe eigentlich die andere Szene fast noch interessanter gefunden, wo die Franzosen gekommen sind. Ist der Marco auch schon vorne gestanden?
Da hat sich etwa 3-mal probiert, Mbappé zu trösten.
Genau. Also bei einer Frau würde man heute sagen, ist übergriffig, oder? Das kann ich nicht machen.
Ist absolut übergriffig.
Er hat immer weggeschaut, oder?
Ja, und er zieht ihn noch am Hals quasi her. Zum Trost. Also unglaublich. Sehen,
wir sind ein bisschen das Gegenstück von Roger gegen Markus. Wir sind immer einiger Meinung. Aber das freut mich jetzt, dass du das. Mich hat das so fasziniert wie der Macron. Und ich finde einen guten.
Nein, mir hat das gestört. Mir hat es nicht fasziniert, mir hat das gestört.
Eben das Wort Fremdschämen ist tätig. Und ich glaube, der Mbappé kommt auch irgendwie sozial eigentlich von einem ganz anderen, von einem ganz anderen Umfeld. Oder irgendwie Ausländerkind von diesen Vororten von Paris. Oder? Der ist natürlich anders sozialisiert. Oder? Und höchstwahrscheinlich ist der Macron für ihn auch ein bisschen ein böses Gegenstück oder, von dieser französischen Elite, die wirklich sehr elitär ist. So habe ich es jetzt mal schulbuchmäßig ein bisschen interpretiert. Aber mich hat das irgendwie auch absurd gefunden, weil er sich immer hat versucht, den Macron zu entziehen.
Aber eben, es ist doch ein falscher Moment. Ich meine, hallo, es ist am Ende des Tages, auch wenn es wichtig ist und die ganze Welt zuschaut, es ist Sport. Und wenn du dort als genialer Krisenmanager etablieren gegenüber dem eigenen Land, um das geht es ja am Ende des Tages, ist doch das falsch. Und dort fehlt doch jegliches Gespür für den richtigen Moment.
Ja, aber etwas anderes ist doch interessant. Der Macron ist gekommen, oder? Ist ja auch schon in Russland. Das ist ja klar. La Gloire, Frankreich, oder die Weltmacht, oder? Er präsentiert das. Er ist eigentlich ja, der König, Mena, Gott von Frankreich, oder? Der argentinische Präsident hingegen, der ist gar nicht gekommen.
Aber auch Symbolpolitik. Er hat gesagt, wir können jetzt nicht rumfliegen. Uns geht es so schlecht wirtschaftlich, dann können wir jetzt nicht an das Spiel fliegen. Ob schon, dass man ja weiss, jetzt um die paar tausend Franken wäre jetzt auch nicht mehr drauf abgekommen. Aber auch dort wieder Symbolik, oder? Politik macht immer Symbolik, Politik macht nie Taten.
Ja, Politik ist immer Symbolik, oder? Ich meine auch, unsere liebe Frau Baumschneider ist mit Hilfe der Werbe- oder PR-Firma Fahner im Bundesrat gewählt worden, die gesagt hat, sie soll auf die bürgerliche Herkunft hinweisen. Also am Schluss ist Politik immer eine Inszenierung. Oder? Beim Argentinier habe ich es noch interessant gefunden. Da habe ich jetzt falsch gefunden. Oder? Eigentlich müsste dort stehen, meine gute Freundin Regina Buhl, die ein Argentinien-Verständnis hat dann gesagt, nein, das kann nicht machen. Inflation ist 88%. Aber ich glaube, der Argentinier hat in dem Moment das nicht interessiert. Der hätte eigentlich gern den Präsident gesehen. Ja, und ich glaube, der Präsident, der hier irgendwie in Buenos Aires vor seinem grossen Bildschirm hockt, der wird sich auch geärgert haben, dass er nicht in Katar war in dem Moment.
Also, aber wenigstens hätte er nicht können auf dem Platz stehen und dort sich aufdrängen. Also von dem
ja, Erfolg, also mich hätte jetzt das mehr, dass er macht, da sind wir uns einig. Das ist ja fast ein
Wirrungswerte.
Mich stört wieder der komische Mantel. Wir haben gefunden, jetzt, bitte Macron, halt dich zurück. Aber er hat sie immer wieder versucht. Und auf Instagram hat es dann so Aufnahmen gegeben, wo er in der Kabine ist.
In der Kabine ist er
ja
auch noch.
Und in der Kabine ist er noch mal auf ihn zugegangen. Hey,
nein,
oder? Ja.
Nein, also bitte, bitte, haben Gespüre, liebe Politiker. Dort, wo ihr nicht gefragt seid, bitte nicht auftreten. Gehen wir noch zum Boris Becker. Nach seiner Haftstrafe gibt der ehemalige Tennisspieler einem Privatsender Sat.1 ich glaube, ein dreistündiges Interview und hat natürlich dort wahnsinnig viel Geld bekommen. 500.000, sagt man, liest man, hat er bekommen für das Interview. Man hat nicht das Gefühl, wir müssen Boris Becker verurteilen, obschon dass er natürlich nachweislich irgendwie dort kriminelle Sachen gemacht hat, für das in den Knast ist. Nicht mal die volle Zeit hat müssen absitzen, weil die dort überfüllt sind und die Ausländer mal schnell rausstellen. Aber irgendwo hat man das Gefühl, das nächste Fettnäpfchen wartet schon um eine Ecke.
Ist gut möglich. Ich habe dann gestern Nacht mich echt mal vorbereitet und ein bisschen reingeschaut auf YouTube in das Interview. Das ist also schon bemerkenswert gewesen, wenn er dann schildert, den Gefängnisalltag, oder? Dass der ganze eigene Welt ist mit den Gefangenen, die dich bedroht und so. Und dann sagt er einen bemerkenswerten Satz, dass sich im Prinzip alle Gefängniswärter zurückziehen, oder? Es gibt einen Moment, wo, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz so ist, ich kann mir es nicht vorstellen, aber in England, wo alle sicher Gefängnisse viel, viel härter sind und du dann allein ausgeliefert bist, den anderen Mitgefangenen, oder? Und wo plötzlich niemand mehr interessiert, ob du mal Wimbledon gewonnen hast oder zweimal oder dreimal. Es interessiert einfach niemand, sondern du bist einfach ein Gegenüber, ein Find oder weiss Gott was. Und da hat er die Szene geschildert, wo ihn einer gesagt hat, er will ihn umbringen und am nächsten Tag bei ihm entschuldigt hat. Und ich habe zuerst gedacht, als ich das gelesen habe, dass es ein Interview gibt, nein, jetzt nicht schon wieder, aber es hat mich echt fasziniert.
Ja, das hat alle fasziniert.
Und dann habe ich gedacht, was für ein Leben hat der Becker? Ich meine, das ist doch auch eine grandiose Geschichte.
Aber es gibt doch seit er dort als, was ist er gewesen, 17-Jähriger ja. Wimbledon gewonnen hat und wirklich sich in die Herzen gespielt hat vom ganzen deutschsprachigen Raum, vielleicht von der ganzen Tenniswelt, hat doch der ein Fettnäpfchen nach dem anderen gehabt. Und jederzeit hat er mal können sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht mir mal Gedanken machen. Und jetzt die Gefängnisstrafe so ein bisschen als Höhepunkt, sein tragischer Höhepunkt, sagt er ja auch selber. Und mir glaubt nicht, dass dieser Mann irgendetwas lernt, aus egal welcher Situation. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er aus der Gefängnisstrafe, ob schon, dass er sagt, er hat dort wirklich Zeit gehabt, zum Nachdenken, irgendetwas rausholt. Weil ich habe langsam das Gefühl, Nachdenken bringt dort gar nichts. Dort Nein. ist irgendwie auch ein bisschen intellektuell das Problem.
Möglicherweise. Ich meine, schlussendlich ist er der Tennisspieler aus Leimen, der mit 17 gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du dort schon gelebt hast. Ich mag mich erinnern, wo er dort gewonnen hat. Das ist einfach irgendwie fast noch mehr wie ein Federabschied. Ist gleich vergleichbar mit dem, oder? Da ist wirklich die Welt einen kurzen Moment stillgestanden, oder? Und jetzt die Geschichte von dem Gefängnis und all diese Facetten, oder? Also, wo er da ein Kind gezeugt hat in dem Hotel in London, Steuerschulden, in Miami ist er, glaube ich, einmal vor Gericht gewesen, hat mal in Zürich
gewohnt. In der Schweiz hat er ja auch Probleme gehabt.
Ja, und ist mal schnell gefahren durch den Gotthardtunnel mit 200 oder Seelisbergtunnel. Nein, also, jedoch eine Wahnsinnsgeschichte. Und die Geschichte passiert ja eigentlich immer zwischen 17 und alle etwa 25 oder 28, wenn er zurückgetreten ist, oder? Das ist eigentlich die Basis von seinem Leben, oder? Und jetzt diese Facetten. Ich schaue so Sachen immer anders an. Das ist doch eine gewaltige Lebensinszenierung. So muss man es anschauen. Und das Interview, das, wie er aber anders aussieht, er formuliert relativ gut, muss man sagen. Also, ich habe gefunden, er hat sehr gut und anschaulich.
Ja, er hat schon ein gewisses Alter.
Und er hat eine gewisse Erfahrung, ja. Oder? Und er ist nicht mehr der, der ins Gefängnis gegangen ist, mit rotem Kopf zu dick und irgendwie mit einem komischen Mann, sondern ist irgendwie, oder man hat den Eindruck, ist geläutert rausgekommen. Von dem her finde ich es nicht nur medial, sondern menschlich eine grossartige Inszenierung.
Also schaden wird man klug. Hoffentlich gilt es nach dieser Gefängnisstrafe auch mal ausnahmsweise für Boris Becker. Das war die letzte Shortlist von diesem Jahr. Wir kommen wieder nächstes Jahr und freuen uns darauf. Danke für das Interesse.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.